Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Positiv überrascht sogar, dass es eine gewisse Handlungsfähigkeit jetzt demonstriert. Vorher hatte ich weniger guten Eindruck. Da hatte ich den Eindruck, die streiten sich nur noch und es geht gar nicht mehr vorwärts.
Ich glaube, man muss sich auch von den vielen Geräuschen, die da nach draußen kommen, nicht immer zu sehr irritieren lassen.
Wenn viele glauben, dass viele glauben, dass viele glauben, dass sie jetzt zur Bank gehen, um ihr Geld abzuheben, dann kann eine Bank relativ schnell in eine Schieflage geraten.
Und es ist natürlich schon noch ein offenes Geheimnis auf den Finanzmärkten, dass dahingehend Leichen im Keller sind.
Bei den öffentlichen Infrastrukturen habe ich eine gewisse Sorge. Da haben wir in der Vergangenheit gesehen, es wird nicht gebaut und ist trotzdem sauteuer.
Der Einblick in die heutige Ausgabe. Damit herzlich willkommen zu dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind unsere Chefökonomen Justus Haukapp und Lars Feld. Guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Frau Müller. Guten Morgen, lieber Justus. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns sehr, wieder heute mit Ihnen durch ein bisschen Wirtschaft durchgehen zu können. Es ist ja genug passiert und ich glaube, Sie sind auch nicht so ganz sorgenfrei in der heutigen Zeit.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller, lieber Lars. Schön, dass wir heute wieder ein bisschen plaudern können über die Wirtschaft.
Was hat Sie denn so seit unserem letzten Treffen vor 2 Wochen am meisten beschäftigt in dieser Zeit? Welche Themen waren dominierend?
Bei mir war es ganz eindeutig das Bankenbeben in den USA, vor allen Dingen aber die Credit Suisse, die ja eine systemrelevante Bank ist.
Das war bei mir genauso. Das hat die größte Nervosität ausgelöst, die Übernahme, die jetzt stattgefunden hat, und das gewaltige Klumpenrisiko, was da jetzt existiert in der Schweiz.
Ja, die Entwicklung im Bankensektor nehmen wir uns gleich noch genauer vor, im Zuge dessen auch die Warnungen vor einem Systemcrash. Das ist sozusagen unser Makrothema heute mit der Frage, wie stabil ist das alles? Danach eine weitere Stabilitätsfrage, dann in einem politischen Mikrokosmos, nämlich dem der Ampel. Nach dem Koalitionsausschuss werden Kompromiss und Kritik begutachtet. Die fußballerische Nachspielzeit wird von Bayern München dominiert, mit dem Rausschmiss von Trainer Julian Nagelsmann und der Neuverpflichtung Thomas Tuchel. Wir legen los mit dem naheliegendsten Thema, dem Koalitionsausschuss. Es gab gut was an Schlagzeilen danach. Die Ampel schaltet auf Gelb, die Grünen sind die großen Verlierer. Nach dem Streit ist vor dem Streit. Was wären denn Ihre Headlines aus ökonomischer Sicht, Ihre Kommentare zum Ergebnis, das ja diesmal auch ein bisschen auf sich warten lassen hat, Herr Feld?
Ich soll anfangen, ja. Also zum Koalitionsausschuss. Ich bin eigentlich ganz glücklich mit dem Ergebnis, das rausgekommen ist. Wir haben im Hinblick auf die Klimapolitik Kompromisse gesehen, die es ermöglichen, eine effizientere Klimapolitik zu machen. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die Sektorziele, die bisher im Klimaschutzgesetz enthalten waren, aufgelöst werden. Das hat die letzte Regierung reingeschrieben. Und es gab aber schon auch sehr viel Kritik damals an den Sektorzielen. Nochmal zur Erinnerung, am günstigsten wird die Transformation hin zur Klimaneutralität, wenn man CO2 dort einspart, wo es am leichtesten möglich ist. Das verbietet es eigentlich für alle Sektoren der Wirtschaft, bis hinunter in die privaten Haushalte, exakte Vorgaben zu machen, wer wie viel einsparen soll. Und das ist auch mit ein Grund dafür, warum Ökonominnen und Ökonomen die CO2-Bepreisung so favorisieren, weil CO2 entsprechend der Mengenbeschränkung, die man haben möchte, um Ziele einzuhalten, also das 1,5-Grad-Ziel beispielsweise. Diese Mengenbeschränkung wird dann über einen Zertifikatehandel beispielsweise umgesetzt und dann können die Sektoren, die leicht einsparen können, eben mehr CO2 einsparen als die, die weniger leicht einsparen können. Und das ist sinnvoll. Das sorgt am Ende dafür, dass wir die Transformation zur Klimaneutralität kostengünstig erreichen.
Als das vertagt wurde, hatte ich auch eine gewisse Unruhe, dachte, oh Gott, ja, jetzt kommt da wieder nichts bei raus. Im Grunde genommen, die können sich auf gar nichts einigen. Aber das war ja dann ein Fehlschluss, wie sich herausgestellt hat. Ich finde es bemerkenswert, dass sie sich geeinigt haben darauf, sich von den Sektorzielen zu lösen. prinzipiell. Es wird dennoch gewisse Verantwortlichkeiten geben, auch im Verkehrssektor. Aber dass man sagt, wir setzen primär darauf, dass CO2 eingespart wird überhaupt. Und es ist uns erstmal nicht so wichtig, wo es genau eingespart wird. Hauptsache, es wird überhaupt eingespart. Und dass man diesen etwas globaleren Ansatz wählt, anstatt in dieses Mikromanagement klein-klein zu gehen, das ist eigentlich, glaube ich, eine gute, ich weiß nicht, ob es schon eine Trendumkehr ist, aber ich würde sagen, das ist ein großer Schritt. Wir werden dann natürlich sehen, im Detail sind wir immer noch nicht so ganz schlau, wie es dann aussehen wird. Gucken wir uns etwa das Thema Heizung an. Wann darf ich noch welche Heizung einbauen? Das ist ja jetzt etwas gelockert worden. Es muss nicht unbedingt jede Heizung dann mit 65% Erneuerbaren beheizt werden können, sondern möglichst. Und dann kommt endlich natürlich schon die Frage, was heißt das denn nachher im Gesetzesentwurf, möglichst? Kann ja sicherlich nicht so sein, dass man sagt, nach dem Motto, ja, sie haben sich sehr bemüht, so wie man es ins Arbeitszeugnis reinschreibt, sondern da muss ja wahrscheinlich schon ein bisschen mehr bei rauskommen. Gut, die Opposition muss kritisch sein, das gehört dazu, aber ich wäre jetzt nicht so kritisch. Ich war, ich will sagen, doch positiv überrascht sogar, dass es eine gewisse Handlungsfähigkeit jetzt demonstriert hat der Regierung. Vorher hatte ich einen weniger guten Eindruck. Da hatte ich den Eindruck, die streiten sich nur noch und es geht gar nicht mehr vorwärts.
Ja, ach, ich habe das insgesamt gelassener gesehen. Es ist ja immer auch die Notwendigkeit, sich in solchen Verhandlungen dann auch wirklich richtig auseinanderzusetzen miteinander. Die Alternativen für alle Parteien im Hinblick darauf, ob sie eine Regierung platzen lassen würden, sind ja im Grunde nicht vorhanden. Und vor dem Hintergrund muss man sich zusammenraufen. Also der Zwang ist letztlich da und dann passiert das ja auch. Ja. Ich finde, Justus, ja, die Heizungen, und wir haben natürlich auch immer noch ein bisschen was Regulatorisches drin, weil das Vertrauen, dass das mit Preisen alleine funktioniert, ist nicht groß genug. Und vor allen Dingen sieht man ja auch, dass hinsichtlich der CO2-Bepreisung in Europa noch einige Fragezeichen an den Kompromiss vom Dezember zu setzen sind. Ich rede jetzt nicht vom Verbrenner aus, sondern von der Einführung der CO2-Bepreisung auch für die Sektoren Gebäude und Verkehr in der ganzen EU. Es sieht im Moment ja noch aus, als ob die darin enthaltenen CO2-Preise, die man avisiert, doch wohl zu niedrig sein werden, um hinreichend viel CO2 einzusparen, damit wir in Richtung der Klimaneutralität in der ganzen EU kommen. Mit diesen Fragezeichen kann ich verstehen, dass man von deutscher Seite, wenn man Klimapolitik machen möchte, auch noch andere Instrumente nutzt und regulatorische. Das macht es jetzt am Ende nicht effizienter, aber wir bewegen uns schon jetzt, glaube ich, in die richtige Richtung. Was mir auch gut gefallen hat, war die Anhebung der Lkw-Maut. Natürlich als Finanzierungsinstrument einerseits, aber auf der anderen Seite ist das sicher auch ein Anreiz, weniger LKWs auf die Straße zu schicken, weil es einfach ein bisschen teurer wird. Die LKWs, die durch Deutschland durchfahren, das sind zu 40% LKWs aus dem Ausland. Man hat im Kompromiss den Ausbau von Schiene und Autobahnen verabredet. Wenn man jetzt diese, was sind das, 144 Projekte höchster Priorität anschaut, so viel wird man in den nächsten 4 Jahren gar nicht bauen können, wenn ich mir das so überlege, wie das bisher funktioniert. Aber das heißt schon auch, dass wir im Hinblick auf die Verkehrsinfrastruktur deutlich nach vorne kommen dürften. Also im Großen und Ganzen ein gelungener Kompromiss. Ja, und wir werden dann weiter sehen, wie es in den nächsten Schritten vorangeht.
Und dass der aber so wenig umsetzungskonkret ist, sehen Sie nicht als Problem?
Naja, man wird natürlich an den fehlenden Konkretisierungen sich abarbeiten und weiter miteinander streiten. Das ist zu erwarten, wenn dann irgendwann das Gesetz vorliegt. Das hat es ja schon vergangenes Jahr im Hinblick auf die Gas- und Strompreisbremse gegeben, dass es dann notwendig war, wieder auch in intensiven Debatten sich auf einen Kompromiss zu einigen. Aber dann wird das passieren und ja, ich glaube, man muss sich auch von den vielen Geräuschen, die da nach draußen kommen, nicht immer zu sehr irritieren lassen.
Aber man fragt sich nun mal, wie stabil ist das alles und welche anderen Ampelmodelle denn zumindest so auf den Straßen funktionieren? Eine Fußgängerampel zum Beispiel kommt ja ganz ohne Gelb aus. Machen Sie sich denn nicht solche Gedanken?
Ich mache mir immer Gedanken darüber, was das politische Umfeld ist. Aber es ist nicht so, dass ich mir jetzt irgendwie Sorgen machen würde, dass diese Regierung auseinanderbricht, wie das an manchen Stellen auch schon mal geäußert worden ist. Was sind denn die Alternativen? SPD und FDP stehen viel schlechter da als bei der Bundestagswahl. Die haben überhaupt kein Interesse daran, Neuwahlen abzuhalten. Die Grünen haben jetzt gesehen, wie sie in der Wählergunst wieder sehr, sehr schnell mit ihren Vorstößen für Heizungen nach unten gegangen sind. Also zwischenzeitlich bei irgendeiner Umfrage war sogar die AfD vor den Grünen. Die haben jetzt auch nicht so ein großes Interesse. Und die sehen ja andererseits dann auch nicht, wie das besser werden sollte, wenn sie jetzt in eine Jamaika-Koalition gingen. Ja, also mal ganz davon abgesehen, dass jede Partei, die schon nach so kurzer Zeit eine solche Regierung platzen lässt, von den Wählerinnen und Wählern voraussichtlich abgestraft wird. Also vor dem Hintergrund sehe ich überhaupt nicht, dass da irgendwie ein Interesse dran besteht, Neuwahlen abzuhalten. Auch die Union ist ja noch sehr fragil und auf der Suche, was das neue Programm sein soll, und nicht so richtig gefestigt. Die einzige Partei, die ein Interesse dran haben kann, dass es Neuwahlen gibt, ist die AfD. Die Linke würde ja rausfliegen. Also vor dem Hintergrund. Nicht mal die CSU kann das gut finden, denn wenn jetzt das neue Wahlrecht schon greifen würde und die CSU die 5%-Hürde nicht schafft, hätte sie ein Problem.
Wobei ich vernommen habe, dass jetzt auch die 4%-Hürde in der Diskussion ist, tatsächlich um die Probleme mit Linken und CSU zu beheben. Und die CSU wahrscheinlich auf absehbare Zeit auch die überschreiten würde, die 4%. Das könnte natürlich ein Kompromiss bei der Wahlrechtsreform sein, aber davon abgesehen würde ich denken, dass dieses Interesse vielleicht bei der Union bestehen mag für Neuwahlen, weil die zumindest in den Umfragen ja gewinnen. Aber in den Regierungsparteien sind ja alle in den Umfragen zurück. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass da doch der Druck höher war, Einigung zu erzielen, jetzt im Koalitionsausschuss, als das sonst der Fall gewesen wäre. Also das ist ganz gut gelungen, aber eine Frage, die noch offen ist, ist, dass da doch auch Finanzierungsthemen natürlich wieder entstehen. Na klar, jetzt hat man gesagt, die Lkw-Maut, das bringt auch was. Aber auch beim Thema Heizung, um nochmal zurückzukommen, ist ja verankert, dass es da auch soziale Härten abgefedert werden sollen. Das ist natürlich die Frage, wie sieht das aus? Heißt das, die müssen dann nicht umbauen? Gut, dann kostet das den Staat erstmal nichts. Oder die sollen auch umbauen, aber wir zahlen das Ganze. Und dann hat man natürlich ein Finanzierungsthema.
Gut, wie stark das dann die Diskussionen um den Haushalt 24 schon beeinflusst, das, da kann man ein Fragezeichen dran setzen, weil ja viele dieser finanziellen Implikationen doch erst weiter in der Zukunft auftreten werden. Ja, also ich habe es ja eben angedeutet, der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, ob das nun Autobahnen sind oder ob es der Schienenverkehr ist, ob man weitere Schienentrassen legt, das ist immer auch abhängig von der Genehmigung auf Landesebene. Das wird nicht schnell passieren, das heißt, die Mittel fließen dann auch langsamer ab. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir da jetzt für den Haushalt 2024 schon eine weitere Frontlinie bekommen durch diesen Kompromiss. So viel wird das nicht sein, Justus. Auch das Heizungsthema nicht. Und es wird wohl eher so aussehen, dass Personen mit geringem Einkommen, die jetzt ihre Heizung einbauen sollen, werden einen Zuschuss kriegen, also eine Art Abwrackprämie für Altheizungen. Auch das wird nicht so schnell so teuer, weil das ja alles erst einmal umgesetzt werden muss. Also ich sehe jetzt im Moment nicht bei den Kapazitätsbegrenzungen, die wir da insgesamt haben, dass das schnell geht. Und ja, dann schauen wir mal, wie die öffentlichen Finanzen 25, 26, 27 aussehen.
Naja, Lars, bei den Heizungen, da magst du recht haben. Bei den öffentlichen Infrastrukturen habe ich eine gewisse Sorge. Da haben wir in der Vergangenheit gesehen, es wird nicht gebaut und ist trotzdem sauteuer. Ja, also von daher, ich meine, im Bereich der Bahn war es auch in der Vergangenheit so, dass gar nicht alles Geld verbaut wurde, was zur Verfügung stand, was auf verschiedene Ursachen hatte. Aber eins war sicherlich auch die Schwierigkeit zu bauen, nicht weil man nicht die Aufträge hat vergeben können, sondern weil die Genehmigungsverfahren eben doch sehr lange dauern. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das jetzt bewähren wird. Allgemein ist ja, glaube ich, die Idee gut, dass man sagt, wir wollen jetzt mal ein bisschen schneller bauen. Ob das Deutschland-Tempo dann schon das Tempo ist, was die Bürger sich wünschen oder was vielleicht auch notwendig ist, wenn man wirklich die Klimaneutralität schaffen will. Das werden wir noch sehen, aber der Ansatz, endlich da ein bisschen mehr Tempo reinzukriegen in den Bau, ist, glaube ich, genau richtig. Und das ist ja etwas, was eigentlich politisch auch attraktiv sein muss, weil das kostet ja nichts.
Ja, Planungsbeschleunigung steht im Koalitionsvertrag als ein ganz, ganz wichtiges Ziel. Ich habe immer wieder so ein bisschen ironisch nachgefragt, wie stark habt ihr denn eigentlich die Länder im Boot? Weil am Ende kommt es ja auch bei der Planungsbeschleunigung stark auf die Länder an. Und da werden wir jetzt sehen, wie die neuen Verfahren denn wirken werden. Also das wird spannend sein. Und zwar jetzt nicht einfach nur innerhalb der Ampelkoalition und der Frage, wie stehen die dann zueinander und was gibt's nochmal an neuer Diskussion, sondern eher im Verhältnis Bund und Länder. Da zeigen sich ja auch andere Bruchstellen mittlerweile.
Lassen Sie uns auf noch ganz andere Bruchstellen schauen. Silicon Valley Bank, Credit Suisse, nur zwei Namen im gerade laufenden Stresstest des Banken- und Finanzsystems. Vor diesem Hintergrund hat das Bundesfinanzministerium Mitte März eine Gesprächsrunde veranstaltet. IFO-Chef Clemens Fuest und Staatssekretär Steffen Säbisch im sogenannten Economic Dialogue. Wir hören mal rein. Es geht um die Krisengefahr im Bankensektor.
Also Sie sehen mich relativ entspannt, weil wir aus den Jahren 2008, 2009 und der Bewältigung der internationalen Finanzmarktkrise viel gelernt haben. Wir haben uns in Europa neu aufgestellt, wir haben in der Bankenaufsicht neue Instrumente eingeführt. Deswegen, also nette, spannende Frage, aber ich kann leider nur, auch wenn das jetzt vielleicht für die Unterhaltung etwas misslich ist, nur eine sehr entspannte Antwort hier heute geben.
Banken sind so etwas wie Liquiditätsversicherungen. Die bieten ihren Kunden, jedem einzelnen Kunden an, dass er jederzeit sein Geld bekommen kann. Und man verlässt sich aber darauf, dass das nicht alle auf einmal sein wollen. Mal abgesehen davon, dass man das grundlegende Dilemma hat, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, ich bin entspannt, wie Sie es gerade gesagt haben, ich glaube Ihnen das auch, dann fragt sich jeder, ja, warum sagt er jetzt, er ist entspannt? Ja, also das ist so einfach eine Dilemmasituation. Wie gesagt, ich glaube Ihnen das schon, dass Sie entspannt sind, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin es nicht so.
Entspannt trifft auf nicht so entspannt. Neben wem platzieren Sie sich denn?
Ja, was Clemens gemacht hat, ist ja, wenn wir das in die Fußballsprache übersetzen, wenn es dort heißt, der Vorstand steht hinter dem Trainer, dann müssen die Alarmglocken klingeln. Und wenn in der Politik gesagt wird, ihre Einlagen sind sicher, dann sollten auch die Alarmglocken klingeln. Wenn man das schon sagen muss, dann ist ja offenbar ein Problem da. Ich bin ja da irgendwo zwischen den beiden. Also einerseits sehen wir bei den amerikanischen Banken ein Problem, das sich bei Zinserhöhungen für das Finanzsystem insgesamt ergibt. Dass einerseits die Zinsen für Anleihen nach oben gehen und dann sinkt der Kurswert der Anleihen. Ich muss nicht in meinen Bilanzen als Bank oder Pensionskasse oder Versicherung mit dem sogenannten Mark-to-Market hingehen und dann wirklich auch schon die Verluste bei den Anleihen verbuchen. Ich kann die also zum Einkaufswert bilanzieren, so lange, bis ich sie verkaufe. Aber wenn ich dann Anleihen verkaufen muss, dann realisiere ich diese Verluste. Genau das Problem ist bei der SVB in den USA aufgetreten. Wir haben schon im Sachverständigenrat ab 2015 mit der unkonventionellen Geldpolitik der EZB darauf hingewiesen, wenn die endet, wenn eine lange Phase von Niedrigzinsen endet und die Zinsen müssen nach oben, gegebenenfalls sogar schnell, dann haben die Banken erst einmal dieses Problem, sowohl auf Seiten der Anleihen als auch im Hinblick auf ihr Kerngeschäft, die sogenannte Fristentransformation. Ja, da nimmt man ja die Einlagen kurzfristig rein, kurzfristig und zu einem entsprechenden Zins. Wenn das jetzt ein höherer Zins ist, dann hat man in gewisser Hinsicht auch das Problem, dass die mit diesen Einlagen längerfristig finanzierten Kredite da noch nicht mitziehen. Da ist die Zinsbindung ja meistens noch mit drin. Ja, also das sind so die Probleme, vor denen wir da jetzt im Moment auch im Finanzsystem stehen. Und die Frage der Stabilität des Finanzsystems ist für die Geldpolitik derzeit eine wichtige Frage. Sie muss da eine Gratwanderung hinkriegen, Inflation einerseits bekämpfen und die Finanzstabilität erhalten. Zur Credit Suisse, Justus, bevor du einsetzt, zur Credit Suisse noch Folgendes. Man muss bei den Schweizer Großbanken wissen, dass sie nicht völlig unberechtigterweise in den vergangenen Jahren immer wieder angeschuldigt wurden, Schwarzgeld in die Konten hineinzunehmen. Also insbesondere Steuerhinterziehung von vermögenden Anlegern zu begünstigen. Die UBS ist unmittelbar nach der Finanzkrise von den amerikanischen Behörden dahingehend ins Visier genommen worden und hat dann sehr, sehr schnell eine Bereinigung der Bilanzen durchgeführt. Sie hat bis zum Schluss das Investmentbanking dann auch wirklich abgestoßen und hat dafür gesorgt, dass diese Probleme nicht nochmal in dem gleichen Ausmaß in Rechtsprobleme münden können. Die Credit Suisse hat das nicht gemacht. Wir erinnern uns zurück an den FIFA-Skandal vor ein paar Jahren. Welche Bank war da mit im Feuer beim FIFA-Skandal, bei diesem Korruptionsskandal? Die Credit Suisse. Und es ist natürlich schon auch ein offenes Geheimnis auf den Finanzmärkten, dass dieses Problem immer noch besteht und dass dahingehend Leichen im Keller sind.
Ich bin vielleicht ein bisschen mehr noch auf Clemens Seite, sagen, dass ich doch eine gewisse Nervosität da habe. Das ist ja so, bei diesen Bankruns ist es eben sehr, sehr viel Psychologie. Das muss gar nicht getrieben werden durch harte Fakten, sondern das sind ja Ansteckungseffekte. Wenn viele glauben, dass viele glauben, dass viele glauben, dass sie jetzt zur Bank gehen, um ihr Geld abzuheben, mal salopp gesprochen, dann kann das eben sich selbst verstärken und dann kann eine Bank relativ schnell in eine Schieflage geraten. Und das ist natürlich immer schwer zu prognostizieren, sozusagen, wann kann da so eine Stimmung tatsächlich kippen. Jetzt will ich mal noch auf ein Problem hinweisen, dass wir, obwohl ja der Staatssekretär sagte, wie viel gelernt haben seit 2009, wir anscheinend immer noch nicht gelernt haben, nämlich dass die Vorzugsbehandlung von Staatsanleihen in der Regulatorik doch erhebliche Probleme mit sich bringt, auch wenn ich verstehen kann, dass kein Staat ein Interesse hat, das zu ändern. Und natürlich, wenn man selber gerne, wenn man selber Kreditnehmer ist, immer gerne bevorzugt behandelt werden möchte. Und ich weiß gar nicht, wer es diese Woche gesagt hat, ob Martin Hellwig oder Hans-Werner Sinn oder irgendwer wies nochmal drauf hin. Die Vorzugsbehandlung von Staatsanleihen ist eigentlich was, was beendet werden muss, damit die Risiken auch dort besser abgebildet werden. Und viel ist ja jetzt getrieben worden durch den Zinsanstieg und damit den Wertverlust dieser Anleihen. Und dann gepaart mit der Notwendigkeit zu verkaufen, diese Schieflage erzeugt. Also ich habe da jetzt keinen großen Optimismus, dass wir es angehen, aber der Lerneffekt diesbezüglich war doch sehr überschaubar offensichtlich.
Ja, das sehe ich auch so. Ich wollte auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich nicht beunruhigt wäre. Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt diese Schweizer Regelung anschaut mit CS und UBS. Es sind ja die Regelungen zur Bankenabwicklung in der Schweiz damit ganz klar umgangen worden. Mit dem Argument, die CS ist eine systemrelevante Bank und wir wollen eine Finanzkrise verhindern. Das ist ein, ja, natürlich ein tragfähiges Argument. Nur das Problem ist, wenn wir unsere Bankenunion in Europa anschauen, wir haben ja ähnliche Regeln, ähnliche Bail-in-Regeln, damit der Staat möglichst verschont wird bei der Abwicklung einer Bank. Wenn das in einem solchen ersten Fall nun außerhalb der EU in der Schweiz, aber mit doch ähnlichen Regeln schon nicht funktioniert, dann wird man sagen müssen, das wird in der Europäischen Bankenunion dann auch nicht so sein. Also wenn die Société Générale in Frankreich in Schieflage gerät, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann nicht das typische Bailout von staatlicher Seite geben wird. Und dann haben wir all die Probleme, die wir eigentlich im Zuge der Finanzkrise haben lösen wollen, wieder genauso auf dem Tisch. Und das Zweite, was du sagst, ja, ganz klar, diese regulatorische Begünstigung von Staatsanleihen ist ein Problem. Und es kommt dann noch hinzu, dass ja in den letzten Jahren auch die westlichen Industrieländer massiv in die Verschuldung gegangen sind, die USA, die Mitgliedstaaten der EU. Und irgendwie muss der Anleihemarkt ja auch diese Anleihen aufnehmen, ja. Wenn die Notenbanken nicht in gleichem Maße weiterkaufen, dann muss ja irgendein privater Anleger bereit sein, die Anleihen zu kaufen. Da passieren dann solche Dinge, dass, naja, wie das die Silicon Valley Bank gemacht hat, sie hat einseitig auf Staatsanleihen gesetzt, weil sie sagte, das sind sichere Anlagen. Ja, also so simpel ist es halt leider nicht.
Wir dachten ja, einen anderen Lerneffekt, den wir gehabt hätten in jüngerer Zeit, wäre, dass man sich nicht abhängig machen soll von einzelnen Marktspielern, sondern möglichst diversifizieren, aufpassen, dass Konzentrationen nicht zu hoch werden, weil sonst man letztendlich erpressbar wird. Jetzt haben wir das insbesondere auf dem Bereich der Energiepolitik immer kapriziert, aber für den Bankensektor hat natürlich die Schweiz in dieses Problem jetzt in erheblicher Weise, weil es eine dramatische Abhängigkeit eigentlich des Schweizer Staates von der UBS jetzt gibt. Und ja, in gewisser Weise, ich will nicht sagen, dass sie jetzt erpressbar in dem Sinne geworden sind, aber letztendlich muss der Schweizer Staat ja jetzt die UBS zumindest einmal sehr, sehr genau immer im Auge behalten, damit da nichts schief läuft tatsächlich. Einige fragen ja schon, ob die Schweiz überhaupt in der Lage wäre, sozusagen die UBS alleine zu retten, wenn es da mal schief läuft. Also das ist sicherlich nicht eine Politik, die, sag ich mal, die Resilienz in den Vordergrund stellt, um das so zu sagen.
Ja, und es treten ganz viele Probleme dabei auf. Also die Wettbewerbsprobleme haben wir noch gar nicht angesprochen dadurch. Es gibt eine einzige riesig große Bank in der Schweiz. Und wir werden jetzt weiter sehen müssen, auch insbesondere die Notenbanken werden bei ihren weiteren Zinserhöhungen sehen müssen, was das jeweils mit dem Finanzsektor macht. Ja, und das heißt dann durchaus auch, dass es im Hinblick auf die Inflationsbekämpfung noch ein weiterer Weg ist, bis wir wieder zurück sind auf der 2% Zielgröße.
Ja, völlig richtig. Also vielleicht sehen wir die Zinswende früher, als wir erwartet haben, jetzt ausgelöst durch die Bankenkrise. Und die Zentralbanken sind da ja in einem unglaublichen Dilemma jetzt, dass sie sozusagen diese Finanzmarktstabilität und die Inflationsbekämpfung unter einen Hut kriegen müssen. Und das wird eine sehr delikate Aufgabe. Und das hängt eben viel an diesen Staatsanleihen, die man so gepusht hat. Ja.
Ich bringe mal noch einen weiteren Ihrer Kollegen ins Spiel, Nouriel Roubini. Der US-Ökonom ist bekannt für seine düsteren Prognosen, sieht derzeit die Mutter aller Krisen aufziehen. Und das mal etwas genauer ausgeführt hat er diese Woche auf der Pioneer One. Er war in Berlin bei uns an Bord und wir hören mal rein. Roubini befürchtet eine Wirtschafts- und eine Finanzkrise und er sieht die Notenbanken vom Dilemma in ein Trilemma rutschen.
Central banks are facing a dilemma. If they raise interest rates to fight inflation, they're most likely going to cause a recession. And they don't raise interest rates, there's a risk that inflation stays out of control, but you also cause financial instability because there is so much debt in the system that higher interest rates imply that many highly leveraged private and public sector are going to be in trouble. So you cause both an economic crash and a financial crash. You cannot achieve at the same time price stability, economic growth and good jobs, and financial stability with one instrument, monetary policy. So that's the trilemma the central banks are going to have to face.
Wir kennen ja Nouriel schon lange als Dr. Doom. Er war ja schon viele Jahre vor der Finanzkrise immer derjenige, der gewarnt hat, dass da irgendwas passiert. Und dann ist es passiert. Das hat ihm sehr viel Ruhm eingebracht. Aber es muss auch nicht immer so gravierend kommen, wie er das dann beschreibt. Ja. Er hat allerdings einen Punkt. Wir haben sowohl insgesamt in der Welt eine viel zu hohe private Verschuldung als auch eine viel zu hohe staatliche Verschuldung. Und das sorgt am Ende dafür, dass Instabilitäten entstehen, insbesondere wenn jetzt Inflation hinzukommt und die Zinsen nach oben müssen. Und genau das, was er beschreibt, was so ein, naja, ob das Dilemma, Trilemma heißt, wie auch immer, die Notenbanken haben wirklich eine schwierige Situation. Sie müssen sehen, dass sie nicht im Sinne der finanziellen Dominanz aus viel zu großer Sorge vor einem Crash auf den Finanzmärkten die Inflation unzureichend bekämpfen. Und auf der anderen Seite müssen sie sich auch Sorgen machen um fiskalische Dominanz, also die Gefahr, dass aus Sorge davor, dass hochverschuldete Staaten bei Zinserhöhungen in Probleme geraten, Schuldenkrisen auftreten, dass dann ebenfalls Inflation unzureichend bekämpft wird. Das sind die zwei Einflussfaktoren, die dafür sorgen, dass man im Hinblick auf die Inflation zu wenig macht. Und das Ganze spielt immer auch zusammen mit der Wirtschaftsentwicklung. Es ist ja nicht nur so, dass der Finanzsektor auf die Zinserhöhungen sensibel reagiert. Das gilt genauso für die Immobilienbranche. Auch Immobilieninvestitionen hängen sehr stark von den Zinserhöhungen ab. Wenn man mit einer Rendite bei einer Immobilieninvestition von 2-3% rechnen konnte in den vergangenen Jahren und jetzt liegen die Zinsen bei 5-6%, dann lohnen sich sehr, sehr viele dieser Investitionen nicht. Es wird dann so sein, dass Projektentwickler stornieren. Wir sehen auch gegenwärtig in Deutschland insbesondere diese Stornierungswelle, die im Immobilienbereich schon stattfindet. Und ja, das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung. Dass wir dieses Jahr in Deutschland voraussichtlich nur eine Seitwärtsbewegung beim Bruttoinlandsprodukt haben mit schwachem Wachstum, hat nicht nur damit zu tun, dass man aus dem Winter herausgekommen ist, immer noch mit der Sorge, dass an der Energiefront irgendwas passiert und die Kosten zu hoch sind, sondern es hat eben auch damit zu tun, dass gerade im Immobilienbereich mit deutlich weniger Investitionen zu rechnen ist. Die Investitionen werden zurückgehen, das belastet die Konjunktur stark.
Mein Eindruck ist auch, die Inflationsbekämpfung, der sich die Notenbanken ja stark verschrieben hatten jetzt in jüngerer Zeit, könnte wieder ein bisschen in den Hintergrund gedrängt werden vor den Szenarien, die du geschildert hast, dass eben doch sozusagen das Wirtschaftswachstum ja bewahrt werden soll. Also man muss jetzt aufpassen, sozusagen aus der Seitwärtsbewegung möglicherweise irgendwann auch rauszukommen und aufzupassen, dass man nicht in eine Rezession abgleitet. Tatsächlich aber auch die Finanzmarktstabilität. Und von daher, ich habe das mit einem Schmunzeln gelesen diese Woche, dass Heiner Flassbeck, gut, man sollte ihn vielleicht nicht mehr ganz so ernst nehmen wie früher, aber dass er wieder vor einer Deflation gewarnt hat, habe ich gesagt, naja, das, da bin ich noch nicht sozusagen, dass die vor der Tür steht.
Ja, ich glaube, in der Hinsicht, in den Diskussionen, wo wir uns selbst befinden, ist Heiner Flassbeck auch nicht mehr satisfaktionsfähig. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Ja. Aber es ist schon so, Nouriel Roubini ist jemand, der einen starken analytischen Verstand hat. Und auch wenn er an verschiedenen Stellen immer wieder mal überzieht und zu schrill warnt, die dahinterstehende Analyse ist valide. Und da sollte man dann auch entsprechend zuhören. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube schon, dass die Notenbanken mit hinreichend viel Fingerspitzengefühl durch diese Phase da jetzt durchkommen und wir dann auch bei der Inflationsbekämpfung nochmal weiter nach vorne kommen.
Bislang gilt ja das 2%-Mantra der Notenbanken. Nun meinte Roubini in dem Gespräch aber auch, dass es ein neues Normal bei der Inflation geben könnte und das wären 5-6%.
The new normal is not 2%, the new normal is 5-6%, but even 5-6% is going to cause a lot of economic and financial damage.
Naja, also bei höherer Inflation, das sagt er ja, hat man entsprechende ökonomische Schäden. Und wenn man sich das in der Verteilung anschaut, es werden vor allen Dingen Personen mit niedrigen Einkommen davon betroffen, ganz eindeutig. Ja. Und das verursacht dann wiederum politische Probleme in größerem Stil. Also ich sehe schon auch, wie eher das Problem, wenn wir bei 5-6% bleiben würden, bei der Inflationsrate, wie problematisch das für Europa ist. Was man vielleicht ein bisschen unterschätzt, ist der Wille der Notenbanken, ihr Mandat zu erfüllen. Also ich habe bisher nicht gesehen, dass Notenbanker aktiv Mandatsverletzung betreiben. Und das Mandat heißt Preisstabilität. Das ist von der EZB bei 2% definiert. Und deswegen denke ich schon auch, dass sie alles daran setzen wird, in diese Richtung zu gehen. Ob ihr das mit dieser schwierigen Gratwanderung, die sie jetzt vor sich hat, beziehungsweise auf der sie sich schon bewegt, auf diesem Grat, ob das gelingt, ist eine andere Frage. Aber ich glaube nicht, dass man von einem New Normal reden kann. Das hört man ja immer wieder mal. Und wie viele neue Normalitäten ich in den letzten 20 Jahren gehört habe, das geht nicht auf eine DIN A4-Seite. Das ist mehr als das. Also von daher, bei diesen Einschätzungen versuche ich dann doch lieber ein bisschen zurückhaltender zu sein. Ja.
Ich kann der Analyse was abgewinnen von Roubini. Allerdings glaube ich auch nicht, dass die Notenbanken das offiziell kommunizieren werden und sagen, wir rücken jetzt von dem Ziel ab. Sozusagen. Dass man aber in diesem Balanceakt der irgendwo einen Weg finden muss, der Finanzmarktstabilität und letztendlich auch die Bedürfnisse der europäischen Staaten berücksichtigt in irgendeiner Weise, das halte ich nicht für völlig unplausibel. Und dass man, auch wenn die Inflation jetzt länger bei Raten von über 2% verharrt, nicht in Panik ausbrechen wird, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und das ist nicht völlig unplausibel, dass wir doch eine gewisse Zeit höhere Inflationsraten sehen. Ich meine, für die Staaten, die verschuldet sind, ist das jetzt auch nicht gerade unattraktiv, muss man sagen.
Ja, aber Justus, die Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte, da muss man immer ein bisschen genauer aufpassen. Natürlich, ganz kurzfristig ist es klar, bei Inflation steigt auch den messen wir ja als Konsumentenpreisinflation, ja, aber auch der BIP-Deflator steigt ja an, sodass die Schuldenquote geringer ausfällt bei Inflation. Aber dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Auf der Einnahmenseite ist der günstige Inflationseffekt für die Haushalte nicht so klar und nicht so eindeutig. Insbesondere nicht, wenn wie bei uns die kalte Progression irgendwie auch zurückgegeben wird, die kalte Progression der Einkommensteuer. Dann hat man noch ein bisschen Begünstigung durch die höheren Preise bei der Umsatzsteuer. Aber das korrigiert sich auch sehr schnell, weil die Konsumentinnen und Konsumenten dann auch anfangen, ihre Konsumbündel zu verändern. Ja? Also beispielsweise kaufen sie ja nicht mehr Bio ein im Supermarkt, sondern normale Lebensmittel, ja, und so weiter, nur um so ein Beispiel zu nennen. Und deswegen ist auch die Umsatzsteuer nicht verlässlich für den Staat bei Inflation. Und auf der Ausgabenseite ist er voll dabei. Ja? Also er musste unmittelbar schon ganz früh auch die höheren Baupreise zahlen, als es dann darum gegangen ist, seine Investitionen durchzuführen. Er musste Transfers erhöhen. Das ist ja fast schon eine vollständige Indexierung, die wir auf der Transferseite haben. Und jetzt haben wir die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Da kommt natürlich auch eine Lohnsteigerung raus, die jetzt alles andere ist als moderat. Ja. Und vor dem Hintergrund wäre ich ein bisschen vorsichtig, für die Staaten schon zu erwarten, dass Inflation für sie insgesamt günstig ist. Was wirklich ein New Normal ist, und auf das müssen wir jetzt einstellen, das ist die Spaltung der Welt, so wie wir es nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nicht mehr erwartet hatten. Das ist ein New Normal, das kann ich verstehen, ja, aber alles andere.
Na, dann belassen wir es für heute dabei und gehen in die Nachspielzeit. Bayern München musste auf einmal ganz schnell Trainer Julian Nagelsmann loswerden. Glücklicherweise war Thomas Tuchel noch frei und bereit zu übernehmen. Herr Feld, was hat diese plötzliche Entscheidung mit Ihnen gemacht? Spielt Ihr New Normal vielleicht bald nur noch in Freiburg?
Ich bin immer auf Freiburger, das ist keine Frage. Und diese Eruptionen, wie sie beim FC Hollywood stattfinden, die haben die Freiburger natürlich nicht. Aber man ist natürlich auch nicht so sehr den öffentlichen Debatten ausgesetzt. Als im Januar die Problematik mit Manuel Neuer auftauchte und er sich dagegen wandte, ja, dass sein Torwarttrainer und engster Vertrauter entlassen wird, da habe ich mir schon gedacht und habe das auch an verschiedenen Stellen gesagt, da geht Nagelsmann ein hohes Risiko ein. Denn am Ende entscheidet der Bayern-Vorstand, wenn es irgendwo harzt, immer im Sinne der Kabine. Das ist jetzt in diesem Fall wohl nicht so ganz eindeutig, weil es auch genügend Personen gibt, die auf Seiten Nagelsmanns standen und stehen. Auch Schlüsselspieler wie Kimmich oder Goretzka, aber es gibt eben auch genügend andere. Und man muss diese altgedienten deutschen Nationalspieler in der Bayern-Elf, die muss man dann auch ein bisschen pflegen. Und das hat Herr Nagelsmann nicht gemacht. Das gilt ja nicht nur für Neuer, das gilt auch für Thomas Müller. So ein Star-Ensemble muss ja auch bespielt werden auf eine vernünftige Art und Weise. Also von daher, ich bin weder Team Nagelsmann noch Team Tuchel. Bin sehr gespannt, wie Thomas Tuchel sich in diesem Umfeld bewähren wird. Ich bin weiterhin einfach bei den Bayern und hoffe, dass sie am heutigen Samstag auch klar zeigen, wer der Primus in der Bundesliga ist.
Nachdem ich mir tatsächlich das angetan habe, mir das Spiel Deutschland gegen Belgien anzusehen, habe ich nach den ersten 20 Minuten gedacht, so, es ist völlig offensichtlich, die deutschen Nationalspieler wollen Nagelsmann als Bundestrainer. Weil das war also ein desaströses Fiasko. Also muss man sagen, da habe ich gedacht, die spielen jetzt auf den Trainerwechsel. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Aber Justus, warum tust du dir sowas an, dass du da ein Freundschaftsspiel gegen Belgien anzugucken? Ja? Also du kannst es doch nicht lassen. Du musst immer wieder zur Fußballnationalmannschaft zurückkehren. Nochmal zwei Bemerkungen zu Nagelsmann vielleicht. Also es ist natürlich auch darüber spekuliert worden, ob der FC Bayern, und das wäre natürlich auch eine schmutzige Trennung, sagt, wir wollten eigentlich lieber den Tuchel und jetzt ist der Tuchel frei und bevor ihn Tottenham noch einmal verpflichtet, nehmen wir ihn. Und das Zweite, was immer wieder kolportiert worden ist, dass auch so das Vertrauensverhältnis zwischen Vorstand und Trainer etwas gestört war, weil befürchtet worden ist, dass die Lebensgefährtin von Nagelsmann, die ja bei der Bild-Zeitung arbeitet, immer wieder auch mal Informationen an die Bild-Redaktion gibt. Das ist alles Spekulationen. Ich weiß nicht, ob das so richtig viel bringt, in der Hinsicht zu spekulieren. Ich denke eher, dass der Konflikt mit der Kabine und mit Schlüsselspielern wichtig war in dieser Diskussion.
Für heute schließen wir alle Konfliktfelder. Bevor wir uns verabschieden, noch ein Hinweis in eigener Sache. Sind Sie interessiert an einem Treffen kluger Köpfe aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft? Media Pioneer holt unter dem Titel My Way im Herbst den Mittelstand zu einem Strategiegipfel der Familienunternehmen zusammen. Vielleicht ist das auch was für Sie. Den Link zu weiteren Informationen finden Sie in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und damit jetzt auf Wiederhören. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sind zurück am 15. April. Herr Feld, Herr Haukapp, bis dahin.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute, ein schönes Wochenende. Genießen Sie die Tage und bleiben Sie uns gewogen.
Ja, auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, der Frühling ist da. Genießen Sie das hoffentlich besser werdende Wetter. Wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Liebe Frau Müller, lieber Lars, bis in 14 Tagen dann.
Bis in 14 Tagen.
Feld und Haukapp, das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp, ein Pioneer Original.